Shalom. Ihr Lieben, ich will euch begrüßen, euch immer mit diesem Friedensgruß, den Gruß, den Gott uns am Herzen gegeben hat. Dieses Wort Shalom. Ja, wenn was denkt ihr, was bedeutet dieses Wort Shalom eigentlich? Was für einen Sinn hat dieses Wort? Was meint ihr? Frieden. Ja? Noch was anderes?
Gott sei mit euch.
Da, das ist wieder was anderes. Gott mit euch ist Immanuel.
Ja, guten Tag.
Guten Tag ist heutzutage irgendwo eine kleine Floske geworden. Ja? Wenn ich manchmal so durch den Straßen gehe, jetzt nicht unbedingt jetzt hier, aber da wollte sich auch mehrere Christen dann auch treffen oder man irgendwo jemanden trifft, der gläubig ist, dann hört man ganz oft einfach nur Shalom. Und keiner weiß warum. Ja, das ist so wie heutzutage, guten Tag, moin, grüß dich, ja, oder?
Hello.
Das sagen nur die japanischen Afrikaner. Nein, oder wie jetzt zum Beispiel in Holland, ja, egal wo du hinkommst, ja, da sagt man immer Hoi. Ob du kommst oder gehst, Hoi. Richtig, stimmt, also so kenne ich das vom Hoi.
Hoi?
Ja, Hoi, Hoi. Nicht Moje, Heue. Ne? Das ist einfach so ein Grußwort. Ne? Und ich in Niederlande. Und ich finde, dass es heutzutage mit dem Wort Shalom genauso passiert. Und die meisten das einfach nur noch als Floske raushauen. Was bedeutet Shalom wirklich? Wenn wir heute Frieden hören, denken wir oft an Ruhe, Konfliktfreiheit oder Entspannung. Doch das hebräische Wort Shalom geht viel tiefer als dieses. Shalom bedeutet Ganzheit, Heilsein, Wiederherstellung, Ordnung, Leben in der Fülle Gottes. Dieses Wort hat eine tiefere Bedeutung als wie nur ein Frieden oder einfach nur einen guten Tag. Es geht noch viel, viel tiefer. Das ist, wenn du zu einem Juden kommst, mit einem Juden dich triffst und sprichst zu ihm das Shalom aus, dann weiß er, was gemeint ist, dass du einen wirklichen Frieden für ihn meinst, dass du eine Ruhe meinst, die nur Gott geben kann, dass dieses in ihn erfüllt wird.
Nein.
Shalom ist nicht nur eine Abwesenheit von Krieg. Ja, wir haben Ruhe um uns, es wird nicht geschossen und nichts. Ja, alles ist in Ordnung, wir brauchen keine Verfolgung leiden. Nein, der Shalom ist die Gegenwart Gottes in deinem Leben. Shalom bedeutet, alles ist so, wie Gott es gedacht hat. Perfektion. Gute Sache. Obwohl Perfektion wäre, glaube ich, ein bisschen zu übertrieben, das jetzt so zu sagen, weil wir müssen nicht perfekt sein, Gott sei Dank. Aber trotzdem, was Gott gemacht hat, das ist perfekt. Und darin dürfen wir uns erfreuen. Dieser Shalom oder der Friede, den Gott uns gibt, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus, laut Philipper 4, Vers 7. Diese Vorstellung, dieser Frieden, den Gott uns geben möchte, dass der höher ist wie unser Verstand, dass wir es gar nicht fassen können mit unseren Gedanken, wie tief dieser Friede eigentlich ist, den Gott uns zusprechen. Wie tief dieser Friede ist, den wir eigentlich haben sollten. Aber wisst ihr, lasst uns mal am Anfang anfangen. Der Bruch des Shaloms und die Antwort von Gott. Am Anfang lebte der Mensch im vollkommenen Shalom. Adam und Eva lebten im Frieden mit Gott, Frieden mit sich selbst, Frieden mit der Schöpfung im Einklang mit Tier und Natur. Doch die Sünde zerstörte all diesen Zustand. Ja, die Sünde war daran irgendwo beteiligt, dass dieser Friede genommen wurde. Angst, Schuld und Tod traten anstelle des Friedens ein. Das Leben, was sie vorher hatten, diese Freude und diesen Frieden, diese Ruhe und Einigkeit, ja, mit der Umwelt, mit dem Tier. Also ich stelle mir das immer ganz, ganz brutal vor, wenn du das so, dir mal so vor Augen malst. Da steht ein Löwe neben dir. Ja, und du kuschelst mit dem, so wie du heute mit einer Katze kuschelst oder mit einem Hund, ein Haustier. Ja, oder da steht so ein riesen Elefant und der holt dir da oben irgendwelche Früchte runter, wo du gar nicht drankommst. Ja, unten ist alles abgepflückt, da sind die ganzen Früchte runtergeholt. Ja, und wie heißt dieses eine Lied? Die süßesten Früchte sind ganz oben, da wo wir gar nicht drankommen. Und so ein Elefant holt dir irgendwo eine Frucht runter und du isst diesen saftigen Apfel oder was auch immer, Pfirsich, wie auch immer. Könnt ihr euch vorstellen, welche Ruhe und welche Liebe da gewesen ist, wie diese Menschen mit den Tieren zusammengelebt haben, wie sie mit der Natur im Einklang gewesen ist. Ja, und dann kam diese Schlange und hat vieles kaputt gemacht. Entschuldigung. Genau. Angst, Schuld, Tod traten an der Stelle von Frieden. Und Gott setzte Feindschaft zwischen der Schlange und der Frau und letztendlich schickte Gott den Menschen raus und vertrieb ihn aus dem Garten Eden. Von da an suchte der Mensch immer wieder in den Shalom, in den Frieden Gottes zu kommen. Von Adam und Eva, Kain, Abel, Noah und seine Söhne, Abraham, Isaak, Jakob, bis zu Mose und all diese Gesetze, die nachher gekommen sind. Durch diese ganzen Situationen kam nur noch religiöse Suche nach Frieden. Wenn wir so diese Geschichte durchgehen, ja, Adam und Eva wurden aus dem Garten Eden rausgeschmissen. Ich sag's mal ganz, ganz krass jetzt. Und Kain und Abel war nur noch Streit, Zwiespalt, Eifersucht, Zorn. All diese Dinge haben sich in den Menschen immer mehr und mehr entwickelt. Und all diese Dinge sind immer mehr in der Bevölkerung eingetreten, sodass sogar der Mensch mit dem Tier gar keine Zusammenkunft mehr hatte. Bis auf den einen oder anderen Tier, zum Beispiel ein kleiner Hund oder eine Katze oder was man sich auch immer so zählen konnte. Und trotz alledem ging es immer wieder weiter. Gott hat immer wieder versucht, den Menschen diesen Frieden nahe zu bringen. Und der Mensch wollte immer wieder versuchen, diesen Frieden nachzujagen, hat es aber irgendwo nicht schaffen können. Ja, wenn wir sehen mit Abraham, ja, diese ganze Geschichten, die da entstanden sind, mit seinen Lügen und dann mit jenes und mit dieses und dann, wo er raus musste aus seinem Volk, weil er König war, hat seiner zu seiner Frau gesagt, sag, du bist meine Schwester und all diese ganzen Dinge. Also es war nur noch gewesen, ich brauche den Frieden für mich oder ich will den Frieden mit anderen halten und brauche einfach Ruhe. Aber es kam niemals zu Ruhe. Der Krieg, Kämpfe, Streitigkeiten, alles ging weiter. Mose, da hat Gott nochmal einen oben drauf gelegt. Ja, wir kennen alle die ganze Geschichte von Mose, wie er 40 Jahre in der Wüste war, hat den brennenden Dornbusch gesehen. Dann wurde er zurückgeschickt nach Ägypten, um sein Volk rauszuholen. Das Volk kam endlich irgendwann aus Ägypten raus, in der Wüste rein. Und dann sagt Gott, so, jetzt machen wir einen Neuanfang. Wir versuchen es jetzt noch einmal. Ja? Und der Mensch trachtete immer wieder nach dieser Ruhe, nach diesem Frieden. Doch er hat ihn nicht gefunden. Gott gab die Gebote und die Gesetze. Sie haben versucht, sie da einzuhalten. Sie haben versucht, diese Gesetze immer wieder, diese Rituale, sage ich mal, durchzugehen. Doch es hat nichts gebracht. Die kamen nicht in diese Ruhe, in diese, wo sie hatten, als Adam und Eva im Garten Eden waren. In diesen Frieden und in diese Ruhe, in diesen Zustand, konnten sie gar nicht mehr reinkommen. Warum? Weil diese ganze Bedrängnis von der ganzen Welt, von außen, alles, was in sie zugeprasselt hat, alles, was dabei zugetragen hat, dass sie gar nicht mehr zur Ruhe kommen konnten. Diese religiöse Suche nach Frieden, die dann letztendlich stattgefunden ist, ging über Opferung, über Darbietung, über Reinigung, über jenes und dieses. Doch es brachte alles nichts. Sie kam nicht mehr in den Zustand dieses Schalons, den Gott ihnen gegeben hat. Und wisst ihr, lass uns ein paar Jahre weitergehen. Dann kommt da doch so ein kluger David um die Ecke, ja, und setzt noch mal einen oben drauf. Und wisst ihr, was er sagt? Im Psalm 34, 15. Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden, also den Schalom, und jage ihm nach. Als ob das nicht genug gewesen wäre, dass die da angefangen haben, Tiere zu opfern, als ob das nicht genug gewesen wäre, sich da abzuplanen, um für Gott reinzuleben, damit sie in diesen Zustand des Friedens wiederkommen, da sagt David doch hier, suche den Frieden und jage ihm nach. Was sollen sie denn noch alles tun? Wie weit sollen sie denn noch gehen? In welche Richtung sollen sie anfangen zu suchen? Wie komme ich in diese Situation? Wenn wir das auf uns beziehen, in der heutigen Zeit, wie komme ich in diese Situation, dass ich diesen Frieden bekomme und ihn nachjagen kann? Aber wisst ihr, wir gehen noch mal ein paar Jahre weiter. Und zwar gab Gott nicht auf, diesen Shalom an den Menschen wieder zurückzubringen. Gott gebrauchte einen Propheten, der ungefähr 150 Jahre nach David gewesen ist. Und zwar den Propheten Jesaja. Gott hat einen wichtigen Propheten uns einen Zuspruch gegeben, beziehungsweise in der damaligen Zeit. In Jesaja 9, Verse 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Halleluja. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über sein Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn, der Herrscherin, wird dies tun. Halleluja. Danke für diesen Zuspruch, Jesus. Danke für dieses Wort, Gott. Ist das nicht wunderbar, wie wir hier lesen? Ja, sein Name wird heißen Friedefürst. Nicht nur irgendjemand, der in der Welt kommt und uns den Frieden zuspricht, sondern der Friedefürst, der wirklich diese Last auf sich nimmt und der den Frieden uns wiederbringen möchte. Wer weiß, wie lange es ungefähr gedauert hat? Nicht wirklich? Okay. Circa 700 Jahre. Und da hat sich erfüllt, was Jesaja geschrieben hat in Vers 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Danke, Jesus. Gott ist so weit gegangen, er hat alles Mögliche versucht letztendlich, aber der Mensch hat immer wieder irgendwo, ich will sagen, versagt. Nicht falsch verstehen bitte, aber irgendwo kam er nicht mehr in diesen Zustand. Er hat es nicht geschafft, irgendwo irgendetwas zu bringen oder zu tun oder zu leisten oder wie auch immer man das jetzt hinstellen möchte, um in diesen Frieden, in diesen Zustand, in diesen Frieden, in diesen Shalom Gottes zu kommen. Doch was hat Gott gemacht? Sein Plan war wunderbar für uns. Er sandte seinen Sohn. Er sandte seinen Sohn in der Absicht, mit was? Damit wir wieder Frieden haben, damit wir diese Beziehung zu Gott wieder ganz neu herstellen können, dass wir ganz neu wieder diesen Weg gehen können. Am Kreuz geschah die größte Wiederherstellung. Frieden zwischen Gott und Menschen, Versöhnung durch das Blut Christi. Epheser 2,14. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat, die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat. Halleluja. Jesus ist unser Friede. Er hat diese Mauer abgerissen, er hat diesen Zaun einfach weggerissen, der zwischen uns und zwischen Gott war. Okay, das ist jetzt hier natürlich auf die Nationen, ist das damals gesetzt worden, dieses Wort, dass die Heiden, ja, und die Juden, die waren getrennt. Die einen waren das Volk Gottes, die anderen waren die Heiden, die Fremden, die mit Gott nichts zu tun hatten. Ja, und es war für die Heiden gar nicht möglich gewesen, in diese Beziehung mit Gott zu kommen. Doch Jesus hat diesen Zaun, der dazwischen war, kaputt gemacht. Er hat ihn abgerissen. Ja, er hat ihn zerstört, damit auch wir den Zugang zu Gott haben, damit wir auch in diesen Zustand dieses Friedens kommen können. Damit wir auch diesen Frieden erfahren dürfen. Shalom kommt von Gott. Nicht aus Umständen. In der Bibel selbst ist Gott die Quelle des Friedens. Wir springen noch mal ein paar Jahre zurück, ein paar hundert Jahre, vielleicht auch ein tausend Jahre, 1500 Jahre. Und zwar in 4. Mose 6, 26. Der aronitische Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Frieden. Gib dir diesen Shalom. Dieser Segen wurde mitten in der unruhigen Wüstenzeit ausgesprochen. Als das Volk unterwegs gewesen ist, ja, diese ganzen Turbulenten um sich hatten. Ja, die haben, ihr müsst überlegen, ja, die sind aus Ägypten raus, die haben diese Verfolgungsangst gehabt, auch wo sie gesehen haben, dass das Rote Meer zugeschlagen ist, die Verfolger waren letztendlich irgendwo besiegt, aber trotzdem hätten die sich irgendwo einen Weg machen können oder schaffen können, um dann doch letztendlich ihnen nachzugehen. Dann nicht nur dieses war genug gewesen, nein, sie haben noch angefangen an Gott zu zweifeln. Sie haben sogar Gott noch Vorwürfe gemacht. Und dann fingen sie noch an und sagten, wären wir doch da geblieben, da hatten wir Essen und Trinken. Was sollen wir hier in der Wüste, wo wir umkommen können? Was bringt uns das alles, dass wir da weggegangen sind? Wir wollten doch in den Frieden mit Gott kommen. Wir wollten dieses Passafest für unseren Herrn feiern. Und letztendlich waren sie nur am Zweifeln, waren im Kampf gewesen. Haben Angstzustände teilweise sogar gehabt. Bedrängnis haben sie gehabt. Und genau in dieser Situation spricht Gott diesen Segen aus. Befiehlt Mose, diesen Segen an Aaron weiterzugeben und dass Aaron diesen Segen über das ganze Volk Israel ausspricht. Und darum ist es wichtig, deswegen habe ich diesen Epheser-Vers dazu gesetzt, damit dieser Zaun, der jetzt eingerissen ist, wir mit eingepropft sind in diesem Volk, dass wir mit eingepropft sind unter diesen Segen, den Aaron da ausspricht. Und zwar, dass der Herr uns Frieden gibt. Dass er dir persönlich Frieden gibt. Dass du in diesen Zustand des Schaloms kommst. Diese Wüstenzeit muss der ein oder andere von uns auch manchmal durchgehen. Das zeigt uns aber, Shalom ist nicht abhängig von äußeren Umständen, sondern von der Nähe Gottes. Und wisst ihr, Jesus bestätigt uns das. Im Johannes 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich habe mal so ein bisschen die Übersetzungen durchgeblättert und mal ein paar verschiedene Sachen durchgesehen. Und wisst ihr, wir sind immer mit der Schlachter 2000. Aber hier fand ich auch mal diesen Luther, fand ich hier nicht so schlecht. Und Luther übersetzt hier, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Und Elberfelder sagt, habt keine Angst. Denn diese Umstände, die jetzt wirklich um uns herum sind, wo wir uns immer wieder drin befinden, was löst das in uns aus? Unzufriedenheit, Angstzustände, Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie es weitergehen soll. Und da spricht Jesus uns zu, habe keine Angst. Diese Welt ist letztendlich nichts anderes als wie jemand, der um uns herum ist und uns irgendwo einschüchtert. In der Welt habt ihr Angst. Johannes 16, 33. Wenn wir schauen, der Friede, den uns die Welt gibt, der uns eigentlich uns vorheuchelt. Ja? Wenn wir in der Welt nachfragen, was ist Friede? Ja, alles ist gut, Waffenstillstand, ja, ist keiner bekriegt den anderen, wir werden ruhiger sein oder was auch immer. Aber das ist alles Lüge und Betrug. Wie würde man heute sagen? Fake News. Ja, das sind einfach Dinge, um jemanden zu beruhigen. Das sind einfach nur Worte, die ausgesprochen werden, um dass du die Füße stillhältst. Der Frieden der Welt sagt, alles ist ruhig. Und was sagst du dir letztendlich? Jetzt habe ich Frieden. Ja, da ist kein Krieg, da wird nicht gestritten, da sind keine Unstimmigkeiten, ich habe meine Ruhe, ich habe Frieden. Lebst du wirklich im Frieden Gottes? Vielleicht hast du Frieden für den Moment. Vielleicht hast du Frieden und Ruhe. Aber ich sage dir ganz ehrlich, was ist, wenn der nächste Sturm kommt? Der Frieden Gottes, oder der Shalom, den Jesus uns schenkt, ist was ganz, ganz anderes. ist viel kraftvoller, viel tiefer. Der Shalom Jesu sagt uns, ich bin bei dir. So wie wir es gerade in den Zeugnissen gehört haben. Mit dem Auto, mit der Flüssigkeit, die anderen verloren gegangen ist. Da sind auf einmal junge Männer. Ruckzuck ist alles geholfen worden, dass sie da mit dem Fahrzeug weiterfahren konnten. Jesus ist bei ihnen gewesen. Mit der Heizung. Gott bewahre, dieser Nachbar lag am Boden. Hätte das irgendjemand gemerkt oder mitbekommen, wenn die Heizung in Anführungsstrichen nicht ausgefallen wäre, die nachher wieder funktioniert hat? Gott spricht auch manchmal durch solche Situationen. Die Bahncard. Wie lange haben Sie gesucht? Ich weiß noch, was für die Tasche am Donnerstag, nein. Wann waren wir bei euch am Mittwoch, ne? Ich glaube, Mittwoch war das. Haben wir die Tasche gebracht und Marit hat uns das dann sofort auch erzählt, hier mit der Karte. Und ich denke nur, wie gut ist Gott, dass er solche Situationen nutzt, so in Anführungsstrichen kleine Dinge in unserem Leben, um uns zu zeigen, hey, ich bin da, ich versorge euch, macht euch keine Gedanken um das, was kommt, sondern legt deine Probleme in meinen Händen. Ich fand das einfach nur klasse, dass dieses kleine Stückchen Plastik hier, dieses Papierstück da, so viel Freude in einem Menschen auslösen kann, wenn man lange danach sucht. Wie lange suchen wir nach irgendwelchen Dingen? Wie lange suchen wir nach dem wahren Frieden? Und meine Frage ist, hast du ihn gefunden? Hast du diesen Frieden in deinem Leben? Ich möchte jetzt ganz kurz einmal vom Thema abschwanken. Und möchte euch vorlesen aus Matthäus 14. Ich denke, wir kennen alle die Gegebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern, beziehungsweise wo die Jünger vorfahren auf dem Boot, auf dem Schiff, auf dem See, wo der Sturm ist, der Wind kommt, die Wellen schlagen an und Jesus läuft da ganz gemütlich über dem Wasser, die Jünger entgegen. Sie erschrecken sich, denken, das ist ein Gespenst, fangen an zu schreien. Und Jesus sagt, hey, bleibt ruhig, ich bin's. Und Petrus, manchmal bin ich auch so ein bisschen vorwitzig wie Petrus. Herr, wenn du es bist, sag nur ein Wort, sprich und ich komme zu dir. Und Jesus sagt, komm. Petrus, nicht faul, steigt aus dem Boot aus, läuft auf dem Wasser. Die Wellen schlagen hoch, der Wind steht ihm entgegen. Und was macht er? Schaut auf die Umstände. Und fangen an zu sinken, geht nach unten. Vor lauter Angst und Panik fing der Finger an zu schreien. Jesus, hilf mir, Herr, ich gehe unter. Ich weiß nicht weiter, was soll ich tun? Das waren Fischer. Leute, ich sage euch ganz ehrlich, das ist so wie heutzutage diese DLRG. Der Mann, der konnte schwimmen. Ich glaube nicht, dass der nicht schwimmen konnte. So wie ich, wie eine Bleiente. Aber der konnte schwimmen immer, der hat die 100 Meter, ich glaube, rückwärts, dreimal so schnell gemacht, wie manche von uns mit dem Motor. Der konnte gar nicht untergehen, letztendlich. Der Mann konnte schwimmen, das war ein Fischer. Der war tagtäglich auf dem Wasser gewesen. Wer weiß, was der alles erlebt hat schon. Und in dieser Situation schreit er zu Jesus, Herr, hilf mir. Jesus streckt die Hand aus, zieht ihn raus. Und was sagt er ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und wisst ihr, diese Situation, die haben wir selber erst erlebt in unserem Leben, in unserer Familie. Ganz kurze Geschichte dazu. Ist noch gar nicht so lange her, aber ist auch schon ein bisschen länger her. Ich will jetzt nicht so genau ins Detail gehen. Aber da hat Gott so ein bisschen uns die Kraft gegeben. Okay, die Vorgeschichte von dem Matthäus, muss ich ganz kurz noch dazu sagen, als Petrus auf dem Wasser gegangen ist, da waren die Speisung der 5000. Die Jünger haben das gerade miterlebt, wie Jesus da diese 5000 mit 5 Brote und 2 Fische gespeist hat. Ja, voller Kraft und Elan, voller Zuversicht, voller Mut gehen sie voran. Ja komm, wir steigen ein, wir fahren rüber auf die andere Seite. Hör mal, und dann geht es da drüben weiter, wir legen los. Hör mal, wenn Jesus mit uns ist, wenn er schon hier 5000 Menschen, mindestens, also nur die Männer, plus Frauen und Kinder, Aber wenn er hier schon die 5 bis 15.000 Menschen versorgen kann mit 5 Brote und 2 Fische, was wird er dann noch Größeres tun, wenn wir da drüben sind? Wie geht es dann weiter? Ja, und selbst so war etwas in meinem Leben gewesen, das ist auch gar nicht lange her. Da habe ich wirklich mit Gott was erleben dürfen. Ja, ich durfte sehen, wie Gott auf einmal meine Frau hat angefangen zu verändern. Meine Frau kam wieder mit in der Gemeinde. Ich habe gesehen, wie Gott meine Tochter hat angefangen zu verändern. Ja, sie hat wieder angefangen zu beten, Lobpreis zu machen. Sie hat den Schritt nach vorne getan, Jesus entgegen. Ja, und das hat mir so eine Kraft gegeben. Ihr müsst überlegen, ich habe vorher, oder ihr müsst verstehen, vorher war ich in einer Situation gewesen, da war ich ziemlich tief am Boden. Ja, man würde sagen, ich war in Depression. Und Gott hat mich nach und nach, Stück für Stück, da wieder rausgeholt. Ich durfte hier in der Gemeinde kommen, habe die Geschwister hier kennengelernt, durfte sie lieben und schätzen lernen. Dann hat Gott meine Frau auf einmal wieder gerufen, dazugeholt. Das war ein großes Gebet und ein Anliegen von mir. Und ich habe gemerkt, wie ich immer wieder ein Stückchen mehr aus dieser Depression rauskam und wieder in diesem Licht, in diese Kraft und in diese Liebe Jesu gestanden habe. Ja, und wie Gott einen gebraucht. Und dann kam mir diese Zuversicht. Ja, wenn Gott diese 5.000 speisen konnte mit so wenig, was wird er dann noch machen, wenn wir wirklich mit Gott sind? Wenn wir unseren Weg auf Jesus auslegen? Hey, es kann kommen, was will. Ja, ich gehe mit meinem Herrn. Und so wie diese Jünger in diesem Boot gesessen haben, so sitzen auch wir hier in diesem Boot. Und wir rudern. Und wir kämpfen. Und machen und tun. Und wenn wir in den Vers, was ist das, 22, 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und liegt not von den Wellen. Warum? Denn der Wind stand ihnen entgegen. Der Wind hat sie angedrückt, gegen sie gedrückt. Nicht von der Seite, oder er kam von vorne, hat gegen sie gedrückt. Und sie haben da rumgerudert und gemacht und getan, haben gegen diesen Wind gekämpft. Und wir als Geschwister, wie oft sitzen wir zusammen und rudern gegen diesen Wind, beten für Geschwister, treten ein für Situationen, sind voll gestärkt vom Herrn. Wer kann uns aufhalten? Selbst durch diesen Sturm gehen wir durch. Und trotzdem kam diese Angst in ihnen hoch. Trotzdem kam dieser Unmut in sie hoch gewesen, als sie dann auf einmal haben Jesus kommen sehen. So ähnlich war es bei mir auch. Ich habe diese Kraft gehabt, diesen Mut gehabt. Ich habe auch in diesem Boot gesessen, war am Rudern, bildlich gesehen jetzt, ja. Und habe nur gekämpft, habe gesagt, hey, welcher Wind will mich umreißen? Gott ist mit mir. Er hat mich gefestigt. Ja, vom ganz im Gegenteil. Da kamen so einige Situationen in unserem Leben, einige Probleme, wo der Wind dann stärker wurde. Geschwister haben mit mir zusammen gerudert, gemeinsam. Doch der Wind wurde immer stärker. Diese Situationen wurden immer schlimmer. Der Wind kam von links oder rechts. Die Wellen wurden immer höher. Das hat wirklich geprasselt und geklatscht. Und ich wusste wirklich kaum noch weiter. Ich sage euch ganz ehrlich, ich war in dieser Situation, wo es auf einmal hieß, sie erschraken, denn sie meinen, es kam ein Gespenst. Doch was sind die Worte von Jesus? Jesus aber, Vers 27, Jesus aber redete zugleich mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und ich sitze in diesem Boot, diese Angst kommt über mich. Jesus erscheint mir. Ich habe ihn nicht erkannt durch diese ganzen Probleme, durch diese ganzen Sorgen, die da gewesen sind. Diese ganze Unruhe, ja, der Frieden, der eingenommen worden ist. Und Jesus spricht, verzage nicht, hab keine Angst, ich bin's. Ich habe ganz kurz Mut gefasst, habe gedacht, komm, Herr, wenn du es bist, sprich es, sag es, ich komme zu dir. Und Jesus sagt, komm. Streckt seine Hand zu mir und sagt, komm, in diesem Sturm bin ich bei dir, komm. Ich habe wirklich dieses Boot verlassen, bin Jesus entgegengegangen, aber mein Vertrauen war nicht groß genug gewesen. Meine Angst war irgendwo größer, hat diese ganze Situation übermannen. Dieser Friede wurde mir genommen durch diese ganze Situation, die drumherum war. Meine Kinder Probleme gehabt. Mit der Frau ging es dann auch wieder etwas schlechter, durch diese ganze Situation. Ja, in der Gemeinde habe ich auch gedacht, ach komm, das ist alles Chaos, ich weiß nicht mehr vorwärts, nicht mehr zurück, was soll ich machen? Wo kann ich hin? Ja, und dann bin ich auf diesem Weg zu Jesus und dieses Vertrauen war einfach zu klein gewesen. Die Wellen wurden größer. Und ich fing an zu sinken. Und als ich am tiefsten Punkt angekommen ist, ja, wo es wirklich dann Oberlippe, Unterkante gewesen ist, fing ich an zu schreien. Jesus! Jesus! Herr, ich weiß nicht mehr weiter. Herr, hilf du mir. Herr, was kann ich tun? Nichts. Ich brauche dich. Wisst ihr, und gleichzeitig hat meine Frau das Gleiche getan, an einem anderen Ort, einige Kilometer entfernt. Sie war auf der Arbeit, kam nach Hause und hat circa die gleichen Worte gesprochen wie ich. Letztendlich haben wir gesagt, wir lassen los, wir können nicht mehr. Was sollen wir tun? Wisst ihr, und Jesus hat seine Hand ausgestreckt. Und ich habe es wirklich, als ob ich es akustisch gehört habe. Du Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und wisst ihr, was dann passiert ist? Lass uns mal weiterlesen. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und jetzt kommt es. Ihr müsst euch vorstellen, Jesus hat Petrus immer noch an der Hand. Sie laufen ein, zwei Schritte zu diesem Boot hin. Und als sie in das Schiff stiegen, da steht da, legte sich der Wind. Es wurde ruhiger und sie konnten ihn ruhig rüber paddeln. Ja, Markus zum Beispiel steht, der Wind wurde ruhiger und sie kamen am Land an. Sie hatten wieder festen Boden unter den Füßen. Ja, der Sturm wurde ruhiger und es ging weiter. Wisst ihr, und diesen Frieden, den die da auf einmal erfahren haben, oder den wir damals dann auch erfahren haben, der hat uns geholfen, in diesem Kampf voranzugehen. Dieser Shalom, den wir im Herzen bekommen haben, das ist diese Zusage, die Gott uns gegeben hat, die Jesus uns gegeben hat. Meinen Frieden gebe ich euch. Dieser Shalom im Herzen, trotz Kampf. Lass uns weiterschauen, wo Paulus zum Beispiel, da schreibt vom Frieden Gottes nicht aus bequemer Situation, wo er irgendwo auf einem Liegestuhl gelegen hat unter Palmen, der Strand, die Füße im Wasser gehabt. Nein, nein. Er lag im Gefängnis. Hände und Füße in Ketten. Und trotz alledem hat er diesen Frieden und diese Angst nicht verloren. Der Shalom Gottes bewahrt das Herz, schützt die Gedanken, steht über menschlicher Logik. Shalom bedeutet nicht, dass der Kampf aufhört, sondern dass Gott das Herz im Kampf bewahrt. Wie oft haben wir die Situation, wo wir anderen was zuschreiben, wegen dem und wegen ihm oder wegen das, ja, bin ich im Unfrieden. Oder der ist schuld, dass ich auf einmal keine Ahnung was habe. Und wie oft schieben wir denn den schwarzen Peter weiter? Du bist schuld daran, du hast das gesagt, du hast dieses getan, du hast mich so angeguckt oder sonst irgendetwas und schon ist mein Frieden mir wieder genommen. Wisst ihr, dieser Unfriede ist unter anderem der Kampfgebet vom Feind. Das sind diese Kleinigkeiten, die uns als Mensch dann manchmal irgendwo berührt oder uns antrifft. Ja, oder wo wir, keine Ahnung, auf einmal denken, so kann es nicht weitergehen. Aber denkt zurück an das Kreuz, dort, wo Gott diesen Frieden mit uns neu begonnen hat, wo er diese Möglichkeit gegeben hat, diesen Frieden wieder in Besitz zu nehmen. Shalom leben und weitergeben, das ist unsere Devise oder sollte unsere Devise sein. Aber wisst ihr, dieser Shalom ist kein Besitz. Den Frieden, den wir von Gott bekommen, ist kein Besitz, den wir nur für uns in Anspruch nehmen sollen. Sondern es ist ein Auftrag, ihn weiterzugeben, ihn an den Nächsten weiterzugeben. Matthäus 5, Vers 9, ja aus der Seligpreisung heraus. Selig sind die Friedensstifter, selig sind die, die den Frieden an andere weitergeben, denn sie werden eins Gott schauen. Ja, selig sind die Friedensstifter, wenn wir den Menschen diesen Frieden, den Gott uns gegeben hat, an sie weitergeben. Wenn wir ihnen diesen Frieden zusprechen können, wenn wir ihnen diesen Frieden entgegenbringen. Wer im Shalom Gottes lebt, bringt Versöhnung statt Spaltung, Hoffnung statt Angst, Liebe statt Härte, Streit oder Hass. Shalom beginnt im Herzen, breitet sich in Beziehung aus und wird in der Welt sichtbar. Den Shalom mich für dich selber in Anspruch nehmen. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben. Schenk mir diesen Frieden. Schenk mir diese Zuversicht und diese Hoffnung. Und lass in meine Beziehung, die ich mit meinem Partner, meinem Ehepartner, meinen Kindern, meine Familie, meine Bekannten, meine Verwandten, meine Freunde, meine Arbeitskollegen, all die Menschen, die um mich herum sind, alle, die in meiner Umgebung sind, den Nächsten, den ich auf der Straße treffe, den ich im Laden an der Kasse vor mir habe, lass mich diesen Menschen diesen Frieden entgegenbringen. Den Frieden mit mir, den Frieden, den ich in mir habe, soll mich im Einklang mit Gott bringen. Und dieses möchte ich übertragen auf den Nächsten. Und das wiederum wird dann auch sichtbar. Wie oft kommt man irgendwo hin und die Leute gucken einen an, wisst ihr, das finde ich gerade so ganz interessant. Das habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, aber das finde ich so ganz interessant, wenn ich mit meinem Sohn, mit Adriano irgendwo hinkomme. Ja, und Leute kennen ihn aus von voriger Zeit, ist noch gar nicht so lange her, und die sehen ihn jetzt einige Monate später. Ja, dann schauen sie ihn an. Also ich kenne ihn ja, er ist ja etwas kleiner als ich, so im Kopf ungefähr kleiner als ich oder wie ich. Und dann steht dieser Koloss, steht dann einmal vor einem und dann, man merkt manchmal, oh, das sind Kollegen aus der alten Zeit und die gucken dann schon ein bisschen ängstlich und dann schauen sie nochmal, Adriano, hey, jo, was geht? Und dann werden die auf einmal ganz locker vor ihm, hier entspannen sich auf einmal. Und dann denke ich mir so, wow, was hat Gott da Großes getan? Danke, Jesus, dass du diese Ruhe in ihn geschenkt hast, diesen Frieden in ihn geschenkt hast, dass dieser Friede wirklich nach außen getragen worden ist, dass die Menschen erkennen, nur an seine Gestik, an seine Artikulation, an überhaupt, wie er nach vorne geht, wie er mit den Menschen auf die Menschen zugeht, dass da auf einmal was ganz anderes ist. Ja, ich finde das immer wieder interessant, dass seine Kollegen dann auf einmal sagen, Adriano, was ist mit dir passiert? Du bist so anders, du bist so ruhig, du bist so friedvoll, ja, der große Bär, und trotzdem bist du ein kleiner Hamster geworden. Ja, das ist dieser Frieden, den wir erfahren dürfen. Das ist diese Liebe, die wir erfahren dürfen. Und das ist das, was ich gerade meinte. Diesen Frieden, den wir selber erfahren haben, lass ihn uns nach draußen bringen, dass die Menschen erkennen, hey, da ist was anderes. Bei ihm oder bei ihr ist was anders. Was haben die, was ich nicht habe? Ich muss diesen Frieden auch leben. Ich muss diesen Frieden auch wollen. Ich möchte nochmal Philipper 4, Vers 7 zitieren. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Wer von uns kann dieses fassen, diesen Frieden? Ich muss ehrlich sagen, ich frage mich immer wieder, wie kann Gott so eine Ruhe in jemanden geben, so einen Frieden in jemanden geben? Es übersteigt meinen Verstand. Und meine Gedanken können gar nicht überhaupt lang genug wirren und machen und tun, um das zu verstehen. Dabei ist es ganz einfach. Wir sollen einfach in Christus bleiben. Jesus ist derjenige, der uns diesen Frieden gibt. Vielleicht ist dein Leben gerade ganz unruhig. Vielleicht tobt gerade ein Sturm in deinem Leben. Du bist gerade am Kämpfen. Äußerlich oder auch innerlich. Tief in deinem Innersten, vielleicht hast du da gerade deine Kämpfe, wo du angegriffen wirst. Wo du an dir selber zweifelst. Wo diese Sprüche von außen immer kommen. Vielleicht ist es aber auch von außen, dass irgendjemand dich doof angeguckt hat, vielleicht was Blödes über dich gesagt hat, über dich gelacht. Und trotzdem berührt dich das. Und du hast diese Unruhe in dir. Dann möchte ich dir heute sagen, hör gut zu. Diese Zusage kommt von Gott. Mein Shalom ist bei dir. Nicht morgen. Nicht erst, wenn alles gut ist, sondern jetzt, in Jesus Christus. Amen.